Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Montag, dem 19. November auf Radio Bern. Heute mit diesen Themen: Überraschung im Walliser Kruzifixstreit, Gericht stellt sich hinter einen freidenkenden Lehrer und syrische Flüchtlinge in Jordanien. Unser Kopf der Woche ist Jürgen Wellner vom Hilfswerk Dechtesom. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die Kriegshandlungen zwischen Israel und dem palästinensischen Gazastreifen gehen weiter. Wie verschiedene Medien berichten, fordert der Konflikt inzwischen zahlreiche zivile Opfer. Viele Menschen kamen ums Leben oder wurden schwer verletzt bei der israelischen Bombardierung von Gebäuden in Gaza. Auf der anderen Seite feuern palästinensische Gruppen nach wie vor Raketen auf Israel. In Kairo verhandeln offenbar Vertreter der palästinensischen Hamas, welche den Gazastreifen kontrolliert, und Vertreter Israels über eine Waffenruhe. Die internationale Gemeinschaft hält sich vorerst zurück. Wie die Organisation Erklärung von Bern mitteilt, gibt es sowohl Fortschritte als auch Defizite in der Outdoor-Branche. Wie wir im Rabe Info berichtet haben, nehmen es nicht alle Produzenten und Produzentinnen von sogenannter Outdoor- oder Funktionskleidung so ernst mit dem Umweltschutz. Auch im sozialen Bereich läuft nicht alles sauber ab. So haben sich nur etwa ein Viertel aller großen Outdoor-Unternehmungen dazu verpflichtet, existenzsichernde Löhne zu zahlen. Immerhin geben jetzt 21 von 25 angefragten Unternehmungen Auskunft über die Sozialstandards in ihren Fabriken. Immer mehr haben einen Verhaltenskodex unterschrieben, so soll ausbeuterische Arbeit längerfristig verhindert werden. Zudem wächst die Transparenz in der Outdoor-Branche. Bei der Grünen Partei ist offenbar ein interner Streit über Bankenspenden im Gange. In einer Medienmitteilung melden sich die jungen Grünen zu Wort. Sie sind enttäuscht, dass die Parteileitung auch von Bankenspenden in Empfang nehmen will. Im Vordergrund steht da eine angekündigte Spende der Raiffeisenbank. Die Parteileitung hat beschlossen, eine Spende von 12.000 Franken entgegenzunehmen, dafür aber auf Spenden der UBS und der CS zu verzichten. Laut den jungen Grünen ist allerdings auch die Raiffeisenbank in Rohstoffspekulation und Beihilfe zur Steuerhinterziehung verwickelt. Sie befürchten zudem, Bankenspenden würden die Unabhängigkeit der Grünen in Gefahr bringen. Laut verschiedenen Medienmeldungen begründet die Parteileitung ihren Schritt damit, dass die Raiffeisenbank lokal verankert und genossenschaftlich organisiert sei und die Bank sei im Strudel der Finanzkrise nie in einen Skandal verwickelt gewesen. Heute lanciert die Stadt Bern das Schweizer Netzwerk Altersfreundliche Städte. Anlass ist das Europäische Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen. Die Berner Sozialdirektorin Edith Olibet hat rund 90 Regierungsmitglieder und Fachpersonen aus der ganzen Schweiz eingeladen. Gemeinsam werden Strategien diskutiert, Strategien, die sich mit der demografischen Zukunft der Schweiz befassen. Das heißt, wie soll damit umgegangen werden, dass es immer mehr ältere Menschen gibt? Zudem soll das Netzwerk dafür sorgen, dass Seniorinnen und Senioren im gesellschaftlichen Leben integriert bleiben und aktiv teilnehmen können. Auch das selbstbestimmte Altern soll gefördert werden. Mehr zu diesem Netzwerk gibt es online unter www.altersfreundlich.net. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag beginnt der Tag neblig. Ab Mittag kann mit einer Auflösung des Hochnebels gerechnet werden. Dann zeigt sich vielerorts die Sonne. Die Höchsttemperaturen betragen 7 Grad. Übermorgen Mittwoch wiederum Hochnebel. Dieser hält sich voraussichtlich den ganzen Tag. Über 600 Metern gibt es viel Sonne. Es wird 1-2 Grad wärmer, also höchstens 9 Grad. In der zweiten Wochenhälfte ist mit wechselnder Bewölkung zu rechnen. Zuweilen zeigt sich die Sonne, vereinzelt kann es regnen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Er tat, was man im Wallis lieber nicht tut, er legte sich mit der katholischen Kirche an. Valentin Abgottspon weigerte sich als Lehrer, ein Kruzifix im Schulzimmer aufzuhängen. Prompt wurde er fristlos entlassen. Die Behörden unterstützten den Entscheid der Schulleitung. Valentin Abgottspon wehrte sich. Sein Fall kam vor das Walliser Kantonsgericht. Die Hoffnung auf Erfolg war allerdings klein. In der Vergangenheit hatte das Gericht nämlich Behördenentscheide meist gestützt. Dann aber geschah das Wunder. Das Gericht bestätigte, Valentin Abgottspon war unrechtmäßig entlassen worden. Ich wollte von ihm wissen, wie er auf dieses Urteil reagiert hat.
Ich war ein wenig überrascht, dass es bereits vor Kantonsgericht so geklappt hat, dass ich da Recht bekommen habe. Für mich gab es eigentlich keinen Zweifel, dass ich spätestens vor Bundesgericht Recht bekomme.
Im Moment ist offen, ob die Behörden gegen das Urteil Rekurs einlegen. Der zuständige Gemeindepräsident stellt sich nach wie vor auf den alten Standpunkt, nämlich Valentin Abgottspon sei wegen einem schon bestehenden zerrütteten Verhältnis zwischen ihm und der Schulleitung entlassen worden. Valentin Abgottspon selber wartet im Moment noch ab, ob er allenfalls eine Schadenersatzklage einreicht. Denn geschadet hat ihm sein Engagement gegen die Verstrickungen von Staat und Kirche im Wallis anfänglich schon.
Die Situation war so, dass ich auf Jobsuche war, arbeitslos und dann eben auch viele verschiedene Jobs so nebenbei annehmen musste. Grundsätzlich war es so, dass ich aus der Bevölkerung viel Sympathie auch gespürt habe, besonders von jüngeren, offenen Leuten, die Sympathie bekundeten. Es gab aber auch wüste Dinge, also Beschimpfungen, Drohungen, Anrufe und Briefe und solches Zeug.
Wie in den meisten Kantonen der Schweiz gibt es im Wallis keine klare Trennung zwischen Kirche und Staat. In einem Kanton, in dem die CVP dominante politische Kraft ist, sind die Verstrickungen der katholischen Kirche und den Behörden besonders groß. Valentin Abgottspon setzt sich folglich nicht nur für die Entfernung von Kruzifixen aus Schulzimmern ein, er engagiert sich auch sonst für die Freidenkerbewegung.
Die Präsenz der Kirchen und Religionen im Schulunterricht an vielen Zentren, nicht an allen Schulen. Das betrifft aber auch das allgemeine, ja, diese Verflechtung von Kirche und Staat. Da werde ich sicher weiter aktiv bleiben. Das hier ist nur ein kleiner Schritt, ein kleines Steinchen, das aus dem Weg geräumt wurde. Es gibt noch viel zu bewegen und zu verändern im Wallis.
Inzwischen hat Valentin Abgottspon wieder einen Job als Lehrer gefunden. Diskussionen über Trennung von Kirche und Staat führt er nun vor allem privat.
Das ist auch ganz wichtig, dass die Diskussion weitergeht, dass man darüber spricht. Die Veränderungen beginnen eigentlich selten vor Gericht. Die beginnen eigentlich immer im Kopf, in Diskussionen, in Überzeugungsarbeit.
Wichtig ist dabei auch die folgende Tatsache. Das Gerichtsurteil zugunsten von Valentin Abgottspon bezieht sich nur auf die Umstände seiner Entlassung. Dass eine Lehrperson ungesühnt ein Kruzifix entfernen darf, wird im Urteil nicht festgehalten. Das, obwohl das Bundesgericht schon vor 20 Jahren in einem Urteil festgehalten hat, dass sich ein Kruzifix eigentlich nicht mit der Neutralität einer staatlichen Schule vereinbaren lässt.
95,6. Rabe Info.
Der neu entfachte Krieg in den palästinensischen Gebieten lässt die Weltöffentlichkeit vergessen, dass nur wenige hundert Kilometer davon entfernt nach wie vor ein brutaler Bürgerkrieg tobt. Trotz mehrfach angekündigter Waffenruhe hat sich die Lage in Syrien alles andere als beruhigt. In Mitleidenschaft gezogen und destabilisiert werden auch alle angrenzenden Länder. Sie müssen Zehntausende von Flüchtlingen aufnehmen. So auch Jordanien, ein Land, das selber in der Krise ist. Gerade letzte Woche kam es zu blutigen Demonstrationen gegen das Königshaus. Jürgen Wellner arbeitet in Jordanien. Er koordiniert dort die Flüchtlingshilfe des Hilfswerks Techtesom. Er ist unser Kopf der Woche. Benedikt Bachmann hat ihn getroffen.
Wenn man in ein Flüchtlingslager kommt, wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht das dort aus?
Also ich glaube, erstmal ist die größte Fehlvorstellung, dass alle Flüchtlinge in Flüchtlingslagern sich befinden. Die wenigsten befinden sich in Flüchtlingslagern, ungefähr 20%. 80% finden sich in den Gemeinden bei Bekannten, Verwandten, Freunden oder anderweitig untergebracht.
Und diejenigen, die in einem Flüchtlingslager leben, wie ist das aus Zelten oder wie Baracken oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt das größte Flüchtlingslager, das ist Zaatari. Das ist überwiegend aus Zelten bestehend. Dann gibt es noch ein paar kleinere. Wir arbeiten zum Beispiel in einem Flüchtlingslager namens Cyber City. Da sind vor allen Dingen palästinensische Flüchtlinge untergebracht. Das ist ein geplanter Industriepark und da ist es ein großes Gebäude mit 500 Personen in der Mitte von nichts und ist auch ein geschlossenes Lager. Das heißt, die Flüchtlinge dürfen das Lager nicht verlassen.
Was kommen da für Menschen in diese Lager? Sind das vor allem Familien oder sind das mehr Einzelpersonen? Sind viele Kinder oder?
Also 50% der Flüchtlinge sind Kinder, Männer, Frauen, die restlichen jeweils 25%. Es gibt Einzelpersonen, aber überwiegend sind es Familien oder Restfamilien, was davon übrig ist.
Wie kommen diese Leute an?
Die flüchten über die Grenze zwischen Jordanien und Syrien. Also die meisten Lager oder die meisten Flüchtlinge halten sich im Grenzgebiet auf. Die flüchten mit dem, was sie am Leibe haben. Kleidung und das, was sie tragen können. Sie flüchten meistens nachts. Also es ist nicht, dass da Möbelwagen ankommen. Wenn sie in Jordanien ankommen, haben sie nichts.
Wie ist das? Gibt es da viele Verletzte oder vor allem Traumatisierte? Oder was sehen Sie da?
Es gibt Verletzte. Das größte Problem, was weniger optisch ist, sind die seelisch Verletzten und auch vor allem die seelisch verletzten Kinder. 80% der Flüchtlinge in Jordanien kommen aus Homs und Dara. Das sind beides Städte, die in denen sehr stark gekämpft wurde, also wo auch Artillerie eingesetzt wurde oder Flugzeugangriffe und über lange Zeit große Zerstörungen angerichtet wurden. Insbesondere die Kinder leiden darunter, dass die Erwachsenen natürlich auch, das durchgemacht zu haben und Schwierigkeiten zu haben, damit klarzukommen.
Wie werden Flüchtlinge aufgenommen? Sind da die Jordanier mit offenen Armen, helfen so gut es geht? Oder?
Absolut. Also in den ersten Monaten der Krise oder des Krieges in Syrien wurden die Flüchtlinge nicht mal als Flüchtlinge bezeichnet, sondern als Gäste. Und das waren sie auch. Die Lager sind eine relativ neue Einrichtung. Die ersten Zehntausenden wurden bei Familien untergebracht, bei Freunden, Verwandten. Es gibt große Verbindungen zwischen dem Süden des Syriens und dem Norden Jordaniens. Viele Angehörige leben auf der einen oder anderen Seite der Grenze. Und die Flüchtlinge wurden bei denen, da rückte man halt zusammen, dann zog dann eine vier- oder fünfköpfige Familie ein. Man meinte, das würde jetzt ein paar Wochen dauern. Inzwischen dauert es dann schon teilweise über ein Jahr. Also die Gastfreundschaft der Jordanier und was der jordanische Staat leistet, ist schon ganz enorm.
Wie ist eine Versorgung mit medizinischer Hilfe, mit aber auch Gütern des täglichen Lebens? Ist das im Moment, geht das noch? Oder?
Das wesentliche Problem ist, dass die Minderheit überhaupt registriert ist als Flüchtlinge. Also es sind ungefähr im November jetzt ist die Zahl 61.000 Registrierte, 30.000, die auf die Registrierung warten bei der UN. Bei einer geschätzten Anzahl von insgesamt 200.000 Flüchtlingen ist das die Minderheit. Das heißt, die haben auch nur Zugang zu Hilfsgütern, die ankommen. Die anderen leben relativ unerkannt in den Kommunen.
Wenn jetzt Flüchtlinge bei Familien leben, hilft denn ihnen auch der Staat, dass man da zusätzliche Güter oder Geld verteilt oder wie funktioniert das?
Also Jordanien ist kein reiches Land. Der Staat ist damit beschäftigt, seine eigenen Bürger schon durchzubringen. Es ist eine extreme Herausforderung für den jordanischen Staat, da noch für Hunderttausende Flüchtlinge was zu machen. Es gibt einige Hilfsorganisationen, die auch in den Gemeinden arbeiten, also die sich nicht auf die Flüchtlingslager konzentrieren und die versuchen, die Leute zu versorgen. Es ist extrem schwierig, weil Flüchtlinge auch große Angst haben, sich überhaupt irgendwo registrieren zu lassen, überhaupt zu erkennen zu geben, aus einer großen Furcht vor dem syrischen Geheimdienst und vor Informanten. Deswegen ist auch die Registrierungsrate so niedrig, weil die Flucht schon als Verrat angesehen wird und man Angst hat um Familienangehörige, die noch in Syrien sind.
Wie stark kommen jetzt die Familien, die Flüchtlinge aufnehmen, auch ans Limit selber, dass sie eben selber eigentlich auch zu Hilfsbedürftigen werden könnten?
Das Limit ist meines Erachtens bei vielen schon lange überschritten. Das sind ja nun auch keine reichen Leute und die teilen das, was sie haben, mit den vielen, die dazugekommen sind. Das kann man mal machen für 4 Wochen oder für 6 Wochen, aber es geht nicht mehr.
Jetzt geht es dann gegen den Winter zu. Was bedeutet das für diese Menschen?
Für die Menschen, also im Satri-Camp ist es zum einen, die leben in Zelten, das Flüchtlingslager muss winterfest gemacht werden, das kostet Geld. Die große Mehrheit lebt nicht in Zelten. Der Winter wird sie ebenso hart treffen, weil in Jordanien die Heizkosten extrem hoch sind, die Häuser sehr schlecht isoliert sind. Also für die 3 Monate Winter hat man enorme Ausgaben. Die Ausgaben kommen jetzt noch auf die ohnehin schon unzureichenden Mittel, die belasten die unzureichenden Mittel noch mehr. Es wird die Lage erheblich dramatisieren in den nächsten Monaten oder ab jetzt bereits.
Was sehen Sie als die größten Probleme, wenn Sie jetzt gerade aus Jordanien kommen?
Das größte Problem ist, dass das Problem nicht gesehen wird. Das ist eine unsichtbare Katastrophe. Eine Katastrophe, die sich nicht wie ein Tsunami in einer Minute entwickelt, sondern die sich permanent über ein Jahr gleichbleibend entwickelt und jeden Tag schlimmer wird. Man sieht keine, also ich habe mitbekommen, man wartet jetzt immer darauf, dass jetzt sind 11.000 geflohen, das ist eine Meldung wert. Aber wenn nur 1.000 fliehen jeden Tag, ist es keine Meldung wert, weil man denkt, das geht ja. Das geht nicht. Es werden 1.000 jeden Tag mehr. Die Leute treten nicht an die Öffentlichkeit, es explodiert nichts, die Leute implodieren und haben überhaupt keinen Zugang zur Hilfe.
Die Leute, die flüchten, sind dann die auch irgendwie mit einem Glauben daran, dass es in Syrien irgendwann nächstens wieder besser wird? Oder kommen die und haben das Gefühl, es ist völlig offen, was da passieren wird?
Hätte jemand diesen Glauben, es gibt überhaupt keine Grundlage für diese Hoffnung oder für diesen Glauben. Es wäre völlig absurd, das zu glauben, dass es in den nächsten Wochen oder Monaten besser wird. Das ist ein Problem, weil die Leute weder Hoffnung noch Perspektive haben, was in den nächsten Monaten passieren wird. Und alle wollen zurück. Alle wollen im Grunde das Leben weiterführen, was sie aufgehört haben. Die Hoffnung ist völlig absurd.
Sie sind jetzt selber dort. Was ist Ihre Aufgabe? Was machen Sie selber dort?
Also ich bin für Terre des Hommes im Regionalbüro Nahe Osten Nordafrika für Projektbetreuung zuständig. Ich besuche die Projekte, die wir haben. Befinden sich an der Grenze zu Syrien regelmäßig. Wir arbeiten in 3 verschiedenen Städten an der syrischen Grenze und in dem Flüchtlingslager Cyber City. Unser Projekt, was wir im Augenblick durchführen, ein relativ kleines Projekt, richtet sich an die Aufarbeitung von seelischen Verletzungen von Kindern. Wir versuchen, möglichst viele Kinder zu erreichen. Wir machen das mit einem psychosozialen Ansatz, indem wir versuchen, die Kinder aus ihrer Isolation rauszuholen, die auch in die jordanische Umgebung zu integrieren. Das heißt, wir machen Aktionen, Gruppenaktivitäten mit jordanischen und syrischen Kindern zusammen. Mädchen wie Jungen mit Altersklassen von 6 bis 18 Jahren und versuchen, auf eine spielerische Art und Weise Kindern zu ermöglichen, Vertrauen wieder aufzubauen zu anderen Menschen und sich indirekt mit dem Erlebten auseinanderzusetzen.
Wenn Sie mit diesen Kindern umgehen, was sehen Sie da in den Augen der Kinder? Auch Freude, Leben oder völlige Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit?
Ich habe die Frage erwartet, ist das nicht deprimierend, wenn man diese Arbeit macht? Es ist das Beste, was einem passieren kann. Also ich bin vor 3 Wochen, ich gehe in meiner Freizeit schon mal in ein Flüchtlingslager, um da an Events teilzunehmen, weil es macht einfach unglaublich Spaß. Es macht Spaß zu sehen, wenn Kinder aus diesem schwarzen Loch, also die Kinder sind in einer völligen Isolation in den Familien, die Eltern sind so verängstigt, dass sie Kinder nicht mehr auf der Straße lassen. Das heißt, die Kinder sind wochenlang nicht mehr aus der Wohnung rausgekommen und sie nehmen dann an Aktivitäten teil, in denen sie toben können, in dem sie mit anderen Kindern spielen können, in dem Spiele gemacht werden, die ihre Probleme ansprechen. Es ist schwer, irgendwo anders so glückliche Kinder zu sehen. Das macht Spaß.
Gibt es auch schulische Projekte?
Das wird staatlich organisiert. Also die jordanischen Schulen fahren jetzt mehrere Schichten. Was wir auch machen, also wenn Kinder zu uns in die Aktivitäten und die Programme kommen, ist immer ein Monatsprogramm, versuchen wir die auch gleichzeitig in die Schule einzuschleusen. Umgekehrt auch Kinder, wenn die in der Schule sind, wird ihnen angeboten, an unseren Maßnahmen teilzunehmen. Die schulische Versorgung ist relativ sichergestellt durch Leistungen des jordanischen Staats.
Mag denn der jordanische Staat diese Leistungen vollbringen oder nimmt er auch Hilfe aus dem Ausland an?
Der jordanische Staat nimmt ohnehin Hilfe aus dem Ausland an, weil es ist die einzige Insel der Stabilität in der Region. Von daher haben alle Hilfsorganisationen oder auch ausländischen Staaten Interesse daran, dass es so bleibt. Aber die Mittel sind limitiert. Also Jordanien ist trotz alledem kein reiches Land. ist auch kein armes Land, aber es ist irgendwas im unteren Mittelfeld. Wenn da plötzlich 200.000 Leute reinkommen, die voll versorgt werden müssen, ist die Grenze ziemlich schnell erreicht und die ist sie jetzt erreicht.
Was passiert, wenn jetzt noch viel mehr Flüchtlinge aus Syrien kommen?
Eine gute Frage. Ich meine, es werden mehr Flüchtlinge aus Syrien kommen. Es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte davon, dass es aufhört. Was dann passiert, irgendwann wird die Versorgung kollabieren. Das heißt, die Flüchtlinge werden nicht mehr mit dem Mindesten versorgt werden können. Was dann passiert, kann ich schwer sagen.
Aber ist doch auch die UNO und andere Hilfsorganisationen, die sich jetzt auch bemühen, ihre Infrastrukturen auszubauen? Oder wie ist das so in die Situation?
Die UNO bemüht sich, dass sich möglichst viele registrieren lassen. Also einen Anspruch an Leistungen der UNO gibt es dann, wenn man registriert ist. Also wie gesagt, das betrifft 61.000 im Augenblick plus 30.000 auf einer Warteliste, weniger als die Hälfte. Und die internationalen Bemühungen fokussieren sich auf die Lager oder auf das Lager, sagt er. Es ist extrem wichtig, dass man die anderen nicht vergisst, die in den Kommunen wohnen.
Wie ist die Zusammenarbeit mit den jordanischen Behörden?
Es gibt immer wieder bürokratische Probleme, aber im Grunde genommen sind die kooperativ. Also die haben auch ein Interesse daran, dass Hilfe geleistet wird und dass die Versorgung der Flüchtlinge sichergestellt ist.
Das sagt Jürgen Wellner. Er arbeitet in Jordanien und koordiniert dort die Flüchtlingshilfe des Hilfswerks Dechtesom.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Montag, dem 19. November. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer um 11. Dann besucht die Inforedaktion Ungarn und berichtet über die schleichende Abschaffung der Demokratie in diesem Land. Mitgewirkt an dieser Sendung hat Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.